Die Nelly, eine Hochseejacht, drehte sich ruhig um ihren Anker, ohne dass ihre Segel auch nur ein bisschen flatterten. Die Flut hatte eingesetzt, es war nahezu windstill und da wir stromaufwärts wollten, blieb uns nichts anderes übrig, als auf Wind und den Wechsel der Gezeiten zu warten.
Das war aus Joseph Conrad, Herz der Finsternis. Der Einstieg in unsere heutige Lesung, Aulicke, Schwark und Meyer lesen vom Warten. Wir haben gerade festgestellt, dass wir ja letzten Monat hatten wir keine Lesung, aber den Monat davor, dass heute Abend doppelt so viele Leute da sind wie vor 2 Monaten. Also hat sich das Warten gelohnt, aber so richtig gelohnt. Und Stefan schlug gerade vor, wie lange müssen wir warten, bis das richtig voll ist? Wie viel passen wir rein? Keine Ahnung, 64 Leute, das wäre dann 5 Monate. Ne? Und wenn man dieses Schachbrettbild im Auge behält, wo man ein Reiskorn auf das erste Feld legt und dann verdoppelt sich das immer sozusagen, da kommen ja ein paar hundert Trillionen oder was dann da am Ende rauskommt, hoch 64. Also
viel.
Also viel. Bisschen mehr als ausreichend käme dann dabei raus gerade so. Wir freuen uns, dass ihr heute Abend euren Weg hierher gefunden habt. Mike, mir fällt gerade was ein. Kann man den Kühler irgendwie ausmachen da hinten, dass der da die Stunde nicht so rumeiert? Geht das? Ja.
Nein, danke.
Im Moment nicht wohl. Nee. Das kann der aber ab, glaube ich. Wenn man die Tür nicht, die Fenster da nicht aufmacht, dann hält das. Kann man in der Pause wieder reinstecken, eine Viertelstunde oder so. 12 Stunden, ne? Ungekühlt dann?
Ist das so besser?
Nee.
Vielleicht ist der andere Kühlschrank, da wo Carlsberg draufsteht.
Das könnte sein, dass das der Bierkühler ist. Ah, jetzt ist es auch. Sehr, sehr gut, vielen Dank. Das nervt die 3 Damen dann direkt davor wahrscheinlich auch nicht so sehr, wenn man da direkt dran lehnt und so. Naja, jedenfalls, wo war ich stehen geblieben? Also Schachbrett, genau. Nein, also unsere Lesung heute hat zum Thema das Warten. Und wenn ihr die 2 Sätze oder 3 waren es dann ja gehört habt, das Herz der Finsternis kennt, weiß. Nein, anders angefangen. Also das Boot hängt an einer Ankerkette in der Themse und dreht sich quasi so ein bisschen mit der Strömung oder dem bisschen Wind, das da ist, so um die Kette herum. Und so ist Warten häufig ja auch ein bisschen. Man steht ja immer nicht nur ganz stumpf und still da, sondern die Gedanken spielen mit einem in eine oder die andere Richtung oder man beschäftigt sich während des Wartens mit dem einen oder mit dem anderen Ding. Und so unterschiedlich wie das sein kann, hoffen wir, dass das, was wir euch heute Abend so an kurzen und etwas längeren Texten mitgebracht haben, wieder mal als Leseanregung gedacht natürlich, auch für euch gerne auch nachfragen, wenn man das noch mal genauer wissen will in der Pause oder hinterher, dass wir diese Vielseitigkeit euch damit so ein bisschen aufzeigen. Es könnte, also die beiden Herren neben mir, Jörg Meyer, Ögür oder Stefan Schwark, die ja auch Autoren sind mit eigenen Texten auch und nicht nur fremden, wie es bei uns ja heißt, wir lesen ja eigene und fremde Texte dazu. Also es ist ein bunter Mix hoffentlich. Und die doppelsinnige Bedeutung des Wortes warten, im Sinne von Instandsetzen, die habe ich bis eben gerade eben gar nicht gehabt. Man hätte euch jetzt völlig in die Irre leiten können, indem man jetzt hier nur so, weiß ich nicht, also irgendwie Montageanleitungen oder was weiß ich irgendwie vorliest oder sowas. Das wäre ja einfach auch massiv. Man natürlich klug genug sein, das gleich von Anfang an schon so zu merken und dann zu konzipieren, ist nicht der Fall gewesen. Also vom Warten im Sinne von auf etwas warten und nicht etwas warten. Ja, wir werden eine Pause machen. Der erste Teil ist vielleicht so 35 Minuten lang und dann der zweite auch nochmal so ungefähr. Also ihr kommt auf jeden Fall im Hellen nach Hause, wobei das bei den fast längsten Tagen des Jahres auch nicht so schwierig ist, wenn man schon um 7 anfängt. Den Einstieg machen wird Jörg Meyer mit einer eher technischen
Betrachtung. Mit einem Fundstück, wenn man, ich mache das immer so, wir haben ja immer ein Thema für unsere Abende hier und dann google ich das, aber das Wort warten zu googeln ist ein bisschen schwierig, man kommt nicht auf das Eigentliche, aber es gibt, was ich gefunden habe, ist ein Radiobeitrag, ein sehr interessanter Radiobeitrag in Deutschland von Kultur über das Warten als soziales Alltagsphänomen. Und da wird das Warten von ganz verschiedenen Seiten aus betrachtet und ich lese euch hier einfach mal so ein paar kleine Abschnitte daraus vor. Also über das Warten. Für manche ist das Warten geschenkte Zeit, für andere ein Machtmittel, für viele aber auch eine Qual. Das Warten, Erdulden, Ertragen und Aushalten hat ganz verschiedene soziologische und psychologische Dimensionen. Das Leben, eine große Warteschleife. Der Mensch, ein Homo expectans, ein Erwartender also. Jeder wartet eigentlich fast immer auf eine kleine Auskunft über die oder die große Liebe, auf das Ende einer langweiligen Sitzung oder den Start einer aufregenden Karriere. Fans erwarten einen flüchtigen Blick auf ihren Star am roten Teppich. Flüchtlinge warten auf ihre einzige Chance in endlosen Reihen vor dem Zaun. Wir warten auf bessere Zeiten oder den Weltuntergang, auf einen Geburtstermin oder den Tod. Warten ist eine existenzielle und zugleich so alltägliche Erfahrung, bisweilen gänzlich absurd. Auf das Absurde des Wartens kommen wir später noch. Warten ist das Erleben von Zeit und natürlich abhängig von äußeren Umständen, davon wie und worauf man wartet, sagt der Soziologe Dr. Andreas Göttlich von der Universität Konstanz. Zitat: Warten, kann man generell sagen, ist ein Phänomen oder eine Verhaltensform, die ganz selten eigentlich wertneutral verläuft. Also Warten ist oftmals emotional aufgeladen und Hoffen und Fürchten beschreiben eben solche emotionalen Aufladungen des Wartens. Das hängt natürlich davon ab, wie wir das Erwartete dann bewerten. Vor allem das Warten können ist eine Frage des Individuums und seiner inneren, seiner seelischen Verfassung und seiner Entwicklung im Laufe des Lebens. Wer Kinder hat, kennt das. Schon nach wenigen Reisekilometern im Auto geht's los. Mama, wann sind wir endlich da? Ob man bald sagt oder in 3 Tagen, macht keinen Unterschied. Ein paar Minuten Ruhe, schon tönt's wieder vom Rücksitz. Und Säuglinge können überhaupt noch nicht warten. Sie schreien einfach, wenn sie etwas brauchen oder haben wollen. Warten können ist eine Frage der Zeitwahrnehmung. Die wird etwa ab dem 3. Lebensjahr immer differenzierter. Vor allem aber hängt es von der Selbstkontrolle ab. Die entwickeln Kinder erst nach und nach. Manche mehr, manche weniger, wie wir wissen. Jetzt geht es hier um eine interessante Studie, nämlich wie Kinder warten. Das lasse ich jetzt aber mal aus, weil das wird dann alles zu lang. Ich fahre hier fort. Nämlich mit den sozialen Prägungen, mit den kulturellen Prägungen des Wartens. Das individuelle Warten können wird offensichtlich auch beeinflusst von verschiedenen Zeitkulturen. Grundsätzlich unterscheidet man 2 Konzepte. Ein lineares Zeitverständnis, in dem sich Zeit kontinuierlich fortentwickelt, von am Anfang hin zu am Ende in ferner Zukunft. Man findet es vor allem in den monotheistischen Religionen. Während die fernöstlichen Religionen ein zyklisches Zeitverständnis haben, gekennzeichnet durch Wiederholung einzelner Ereignisse und eine Konzentration auf das Hier und Jetzt. Aber auch in alltäglichen Zeitvorstellungen gibt es große kulturelle Unterschiede. Eine der wichtigsten Forschungen dazu hat der US-Sozialpsychologe Robert Levine gemacht. In den 90er Jahren untersuchte er weltweit in 31 Ländern, wie Menschen Zeit definieren und verstehen, aber auch wie sie sie nutzen und messen. Da gibt es unter anderem ein sehr sprechendes afrikanisches Sprichwort. Afrikaner über Europäer sagen, ihr habt die Uhren, wir haben die Zeit. So heißt es in einem afrikanischen Sprichwort. Bettina Lamm, auch eine Forscherin, eine Zeit- und Wartensforscherin, kann aus Erfahrungen in Kamerun bestätigen, dass ein anderes Zeitverständnis ein anderes Verhältnis zum Warten bedeutet. Zitat: Wenn man zum ersten Mal dort in Kamerun ist, hat man das Gefühl, den größten Anteil des Tages dort verbringt man mit Warten. Auf den Bus, der eben nicht fährt, wenn es 8.20 Uhr ist, sondern wenn er voll ist. Und auf sonstige Aktivitäten. Und bei uns hat sich dann irgendwie im Team wir haben ja mit Assistenten vor Ort gearbeitet, so eine Redensart etabliert. Wenn wir uns verabredet haben auf eine bestimmte Zeit, wenn wir uns treffen wollten, dann wurde immer nachgefragt, White Man Time or Black Man Time? Und White Man Time war eben ungefähr pünktlich, maximal eine Viertelstunde später, wie wir das hier kennen. Und Black Man Time war eigentlich irgendwann an dem Tag. Ja, jetzt noch ein, zum Schluss ein Kuriosum. Man kann nämlich das Warten lernen und bestimmte Berufe sind dafür prädestiniert. Zum Beispiel eben auch Wissenschaftler, die oft jahrelang auf ihre Ergebnisse warten müssen und eben einfach das, was man zum Warten auch braucht, haben müssen, nämlich Geduld. Der Soziologe Andreas Göttlich erinnert in diesem Zusammenhang an ein besonders kurioses Experiment. Da haben Physiker versucht, das Tropfverhalten von Pech, also dieser teerige Stoff, zu untersuchen und zwischen den relevanten Ereignissen, also zwischen dem Tropfen des Pechklumpens, gab es, der im Labor beobachtet wurde, vergingen jeweils Jahre. 1927 hatte Thomas Parnelly in Australien begonnen, das Tropfverhalten dieses sehr zähen Stoffs zu untersuchen. Er hat keinen einzigen Tropfen fallen gesehen. Er konnte dieses Pechklumpen-Experiment zu Lebzeiten nicht weiterführen, denn bis heute sind gerade mal 8 Tropfen gefallen. Es gab lediglich einen ironischen Nobelpreis. Dankeschön.
Ja, woran man mal sehen kann, dass das Warten vielleicht gar nicht, also aus meiner Sicht auch etwas ist, was man irgendwie auf sich nehmen muss, quasi zwangsweise, was im Grunde eigentlich nicht zu dem Wirklichen gehört, was man vorhat. Es ist irgendwie eine Unterbrechung, eine Hinderung oder sowas und nichts, was man irgendwie mit Sinn und Inhalt füllt, aber es gibt tatsächlich einen Beruf, der das quasi als berufliche Tätigkeit definiert. Wir haben das deutsche Wort dafür nicht, aber im Englischen gibt es das Wort. Das englische Wort für Kellner ist Waiter, weil das nämlich 90% oder 95% seiner oder ihrer Tätigkeit ausmacht. Einfach, man muss sich das Bild nicht vorstellen, einen Schritt zurückzutreten hinter die Tafel und zu warten auf die nächste Tätigkeit, weiß ich nicht, etwas abzuräumen, aufzutragen oder nachzufüllen, sowas. Und da gibt es, wer diese fantastische Serie von John Cleese kennt, Fawlty Towers, den berühmtesten Kellner, den berühmtesten Waiter der Welt, Manuel, der kein Englisch kann und in dieser Pension oder nur so gut Englisch kann, wie er es von einem Buch gelernt hat. I speak English very well, I learned it from a book. Immer aus dem, weil er alles versaut und nichts hinkriegt, von John Cleese da, also Fawlty, vertrieben wird mit den Worten, go to the kitchen and wait. Was ja seine Tätigkeit irgendwie beschreibt. Aber das nur am Rande, fiel mir gerade eben noch so mal ein.
Zum Pechtropfen-Experiment gibt es noch ein paar schöne Anekdoten. Zum Beispiel die ersten beiden Tropfen sind nach jeweils 10 Jahren ungefähr gefallen, ohne dass es irgendjemand mitbekommen hat. Also man hat diesen Tropfen mit dem Pech beaufsichtigt tagsüber. Die ersten beiden Tropfen sind halt mitten in der Nacht gefallen, als niemand da war. Man kam halt am nächsten Tag dann rein und sah da, oh, da ist ein Pechklumpen.
Verdammt.
Und dann hat man eine Kamera eingerichtet und dieses Experiment wird tatsächlich live gestreamt. Man kann sich diesen bewegungslosen Trichter anschauen, an dem unten so eine Pechblase hängt, die von Jahr zu Jahr immer so ein kleines wenig größer wird.
Das ist interessant, Jan. Woher weißt du das?
Das darfst du Janik nicht fragen. Du darfst Janik nie fragen, woher er etwas Vorstand weiß. Großartig. Er weiß es dann einfach.
Ja, wir sprachen eingangs auch schon darüber. John Cage, der englische Komponist, hat ja so ein Stück, amerikanische Komponist, hat ja so ein Stück verfasst, in Halberstadt? Wo? In irgendeinem Dom?
In Halberstadt, ja.
Halberstadt, gerade aufgeführt wird dieses, also es sind...
Seit 2000
wird es gerade aufgeführt, gerade deswegen, weil es 17 Jahre, was sind 17 Jahre in Angesichts einer 600-jährigen Spielzeit?
Also das Werk ist auf 600 Jahre angelegt, also extrem langsam.
Und der nächste Ton 2047 oder so, Man muss auch ein bisschen Geduld.
Und er wird wieder volle Hütte haben.
Ja.
Also wenn der Tonwechsel angekündigt ist, dann ist dieses Haus voll. Da strömen die Leute hin, um einfach zu erleben,
das wie dieser
Ton sich ändert.
Ein geniales Konzept, irgendwie die Hütte voll zu kriegen und ordentlich Geld mitzuverdienen. Auf der anderen Seite ist das auch schlecht, weil man es ja nicht miterlebt, den Erfolg.
Aber es ist sehr nachhaltig, 600 Jahre lang die Hütte immer mal wieder voll zu haben.
Ich glaube, das ist John Cage auch egal.
Ja, also Zeit, also ja, Warten und Zeit, das ist alles etwas sehr Relatives und hängt natürlich sehr, sehr eng zusammen. Und das ist ein guter Zusammenhang oder eine gute Überleitung zu dem Text, den ich euch jetzt, dem Buch, das ich euch jetzt vorstellen möchte. Ich hatte es hierhin schon einmal mit, das werden die wenigsten wissen, oder vielleicht war auch gar keiner von euch da, als ich da schon mal draus vorgelesen habe. Das ist der Text eines österreichischen Autoren, Walter Kauer heißt er. Lebt auch nicht mehr, ist nicht besonders alt geworden, mit Mitte 40 oder so in den 80er Jahren verstorben, aber mit einer interessanten Biografie, also im Grunde aus Österreich mit einem vollgepackten Citroën irgendwie in die DDR eingereist, also quasi sich den DDR-Granten da aufgezwungen, weil er keinen Bock mehr auf das katholisch-nationalsozialistische Nachkriegsösterreich hatte und den Kommunismus floh, sich dann dort aber so daneben benommen hat, dass sie ihn wieder rausgeschmissen haben. Weil er ihnen nach einem Jahr schon gesagt hat, ihr macht hier alles falsch, ihr könnt gar nichts und so geht das nicht, ihr seid doch totale Idioten und sowas. Das fanden sie dann wiederum nicht so witzig. Also interessante Biografie und dann leider bei einem Motorradunfall ums Leben gekommen. Dieses Buch Spätholz beschreibt eine Erinnerung, kann man sagen. Also dass die Rahmenhandlung, um die geht es gleich so ein bisschen, da lese ich draus vor, wie in ein tessinisches Bergdorf die Moderne Einzug erhält und im Grunde alles durcheinander bringt. Man plant den Bau eines Staudammes, die jungen Leute bleiben nicht auf den Gehöften und werden Bauern, sondern gehen dahin arbeiten. Das Tal wird letztlich geflutet. Also das schnelle Geld, die Traditionen gehen flöten für modern, für Strom, für was weiß ich, all solche Dinge und so weiter, Wasserleitungen, die man sich früher noch selber hat legen müssen von einer Quelle, die man erstmal selber finden musste, irgendwo am Berg und so weiter. Und Rocco, um den es hier geht, das ist ein alter Bauer, dessen Söhne sich quasi alle von ihm abgewandt haben, um andere Dinge zu tun. Und die Situation ist folgende. Es ist spät in der Nacht und am nächsten Morgen soll Roccos Lebensbaum, eine Hase, eine Nuss, ist es glaube ich, eine Walnuss oder sowas, gefällt werden, weil sie der Villa, die auf seinem Nachbargrundstück gebaut worden ist, den Blick ins Tal verstellt. Und das Buch setzt ein, wie Rocco an seinem Küchentisch sitzt, in seinem Bauernhaus, verlassenen Bauernhaus, seine Frau ist auch verstorben mittlerweile, also alleine da sitzt und im Grunde in dieser Nacht sein Leben rekapituliert, indem er auf den Morgen wartet, wo diese Tat da nun begangen werden soll. Und das ist jetzt mein 10-minütiger Ausschnitt vielleicht aus diesem Buch. Um 7 Uhr würden sie kommen. Sie kommen immer am frühen Morgen, wenn sie etwas Ungutes vorhaben. Im Morgengrauen werden Verurteilte abgeholt. Rocco wusste nicht, wo er das gehört oder gelesen hatte. Ihm war nur, als ob er es wüsste. In der ersten Morgendämmerung finden jene, die Ungutes vorhaben, den geringsten Widerstand vor. Rocco war nur ein alter Bauer. Viele Bücher hatte er nie gelesen. Da war einmal die harte Arbeit an den Terrasseneckern seines Hofes, hoch über der wilden Terza und weit ab vom Dorf Terzone, das auf der anderen Talseite lag. Und dann war es so, dass sich die Familie abends um die einzige Petrollampe in der Küche scharren musste. Das Licht dieser Petrollampe hätte nicht ausgereicht, um Bücher zu lesen. Außerdem wurde am Petroleum gespart, weil man es kaufen musste, drüben im Dorf beim Krämer. Das war in der Familie Canonica schon immer so gewesen, seit Rocco sich erinnern konnte. Man hatte sich die Lokalzeitung gehalten, den Corriere, die Marktberichte und der schwarze umrandeten Traueranzeigen wegen. Aus den Marktberichten wusste Rocco um Kauf und Lauf und um das Leben in seinem Tal, der Zone. Aus den Todesanzeigen ersah er die Frist, die jedem gesetzt ist. Seine Alterskameraden wurden immer weniger. Damals, als er eine halbe Ewigkeit war es her, drüben im Dorf auf der anderen Talseite seine 6 Schuljahre in der einklassigen Gemeindeschule beim Lehrer Casanova abgesessen, da zwängten sich in der Schulstube im ersten Stock des Gemeindehauses noch über 50 Kinder, Buben und Mädchen, in die Schulbänke. Jetzt lebten im ganzen Dorf keine 50 Menschen mehr, wenn man von den Feriengästen absah, die den Sommer über in den alten Häusern wohnten, und von den paar Fremden, die im Terzone ihre Villen gebaut hatten. Die Mehrzahl der Terzoner Häuser stand leer. Die meisten seiner Klassenkameraden lagen auf dem Friedhof neben der granitenen Kirche von Terzone, bewacht vom Campanile mit dem Glockenspiel. Rocco dachte sich weiter nichts dabei. Daran misst sich eben das Alter, wenn die Klassenkameraden immer weniger werden. Man wird alt, man stirbt. Ein Bauer hat sein ganzes Leben lang Gelegenheit, sich an den Tod zu gewöhnen. Alle lagen freilich nicht auf dem Kirchhof von Terzone. Viele waren verschollen, jene, welche seinerzeit ausgewandert waren aus dem Terzone. Die Girinjellis nach Kalifornien, die Rigettis, die sich vor der Auswanderung noch ein Familiengrab gekauft hatten, nach Australien. Niemand hatte je wieder von ihnen gehört. Die Grabstelle blieb unbenutzt. Heckenrosen hatten sie längst überwuchert. Bauern wie Rocco gab es nur noch wenige im Terzone. Die verbliebenen Terzonesi arbeiteten im Kraftwerk, in den Fabriken, im Tal oder in der Fremdenindustrie. Rocco war allein. Doch morgen früh um 7 würden sie zu ihm heraufkommen. Deshalb saß er in dieser Nacht in seiner Küche und wartet. Ihn sollen sie nicht überraschen. Das Feuer im Herd war schon lange erloschen, die Herdplatte aus geschwärztem Sandstein erkaltet. Rocco merkte es daran, dass die buntscheckige Katze längst von der Herdplatte heruntergesprungen war. Sie hatte versucht, auf Roccos Schoß zu springen und dort weiter zu schlafen. Sie wusste, dass auch dort Wärme zu finden war. Sonst hatte Rocco die Katze immer gewähren lassen und ihr zuweilen gar über das Fell gestrichen. Seit Jahren war die Katze das einzige Wesen, das sein Leben in der alten Küche und in der dunklen Schlafkammer gleich hinter mit ihm teilte. Doch heute war das anders gewesen. Mit einer unbeherrschten Bewegung hatte Rocco die Katze vom Schoß gewischt. Sie maunzte beleidigt auf, versuchte noch, sich an seinen Beinen zu reiben und trollte sich dann in den Kuhstall. Zwischen den beiden Kühen, der alten Braunen und der jüngeren Falben, war es auch warm. Nun saß Rocco Canonica allein in seiner Küche und wartete. Der Brief mit der amtlichen Ankündigung der Gemeinde, unterzeichnet vom Sindaco Le Ponti, lag vor ihm auf dem Eichentisch. Ein sehr amtlicher Brief, der Rocco Canonica davon unterrichtete, dass ein Trupp von Gemeindearbeitern um 7 Uhr in der Frühe zu ihm heraufkommen würde, um auf seine Kosten das Gerichtsurteil zu vollziehen. Der alte Nussbaum bei seinem Gehöft würde zwangsweise gefällt werden. Neben dem Brief lag vor ihm auf dem abgewetzten, geblümten Wachstuch ein Gewehr. Den Verschluss hatte Rocco sorgfältig auseinandergenommen, genau wie er das beim Militär gelernt hatte, vor 50 Jahren, in endlosen Exerzierstunden auf einem staubigen, heißen Kasernenhof. Rocco griff nach einem ölgetränkten Lappen und begann, den Verschluss zu reinigen. Wozu hatte ein Mann sein Gewehr im Wandschrank stehen? Rocco war mit seinen 70 Jahren für den Militärdienst längst zu alt. Man hatte ihn feierlich aus der Wehrpflicht entlassen, im Hofe des Regierungsgebäudes und im Tal in der Kantonshauptstadt. Das Gewehr und die persönlichen Ausrüstungsgegenstände durften sie ehrenhalber behalten. Für das Gewehr allerdings wurde vom Zeughaus ein symbolischer Kaufpreis von 5 Franken verrechnet, aber keiner überließ sein Gewehr dem Zeughaus. Es folgte die Heimkehr der Männer. Wieder hatten sie einen Abschnitt ihres Lebens hinter sich gebracht. Das Altenteil rückte näher für jeden von ihnen und der Platz, den man ihnen auf dem Kirchhof zuweisen würde, ohne Unterschied von Funktion und Dienstgrad. Daran mochten die Männer gedacht haben, die plötzlich still geworden waren, als sie in ihre Dörfer und Städte, in ihre Täler und einsamen Gehöfte zurückkehrten. Nie hatte er damit ohne Befehl geschossen, in seinem ganzen Leben nicht. Rocco legte den Gewehrverschluss, an dem er geputzt hatte, vor sich auf den Tisch, neben den Brief vom Sindaco. 12 Uhr. In 7 Stunden würden sie kommen. Die Uhr mit den Rosenranken tickte, das Pendel schwang hin und her. Neben der Uhr, an der weiß getünchten Wand, sah Rocco deutlich die Stelle, wo der Mörtel zwischen 2 Mauerstellen herausgeschlagen war. Er hatte die Stelle seither oft übertüncht, aber die Delle war geblieben, wie um ihn stets daran zu erinnern, was an jenem Samstagabend geschehen war. Schon etliche Male, wenn er drauf und dran gewesen war, sich im Feiertagsgewand mit frisch geschmierten Nagelschuhen auf den Weg zu seinem ältesten Sohn zu machen, ihm Verzeihung anzutragen und ihn zu bitten, wieder nach Hause zu kommen, schon etliche Male war er bis zu jenem Mahnmal an der Wand gekommen, hatte es betrachtet und erneut den siedend heißen Zorn in sich aufsteigen gespürt, sich wieder umgezogen und alles blieb beim Alten. Keine Verzeihung, kein Weg zurück, nur Groll, ohnmächtiger Zorn. Die Uhr in der Küche schlug 1. Unter anderen Umständen wäre Rocco längst im Bett gewesen. Er hätte geschlafen, um sich für die Arbeit des nächsten Tages auszuruhen. Aber heute, mit diesem Brief auf dem Tisch und dem Gewehr, das er reinigte, um sich damit sein Recht zu verschaffen, früh um 7, heute wollte er nicht schlafen. Dankeschön. Sehr empfehlenswertes Buch, ehrlich. Also wenn man das mal liest und dann natürlich diese ganzen Wandel, die da noch passieren, also wie das wirklich die alten Strukturen zerreißt und das Dorf teils dafür ist, modern zu sein und das andere die Alten beim Alten bleiben möchten, es ist unaufhaltsam und ein schönes Porträt, finde ich. Und das wird man sicherlich nicht nur dort in den Bergen, sondern auch in vielen anderen Orten finden, so wie das so auch Generationen und Familien noch zerstören kann vielleicht. Nun ja, wer Lust hat, das mal zu lesen, gibt es nur noch antiquarisch. Muss man ein bisschen suchen, bis man es findet. Ja, Walter Kauer kennt kein Mensch, aber Ernest Hemingway wohl schon eher.
Ja.
Und zudem wird uns jetzt Stefan ein bisschen was genau erzählen.
Wir kommen jetzt zu einem etwas anderen Warten. Das eben war ja so ein Warten auf die Aktion oder die Reaktion auf etwas, was an jemanden herangeführt wird. Ich habe einen Auszug aus der Mutter aller Film-Noir-Skripte, muss man dazu sagen. Das ist von Ernest Hemingway. Diese Kurzgeschichte heißt Die Killer. Ich kann es jedem empfehlen, nur es im Original zu lesen. Ich werde es jetzt auf Deutsch vortragen, weil ich das Original auch nicht so liegen hatte. Es macht schon einen Unterschied. Man merkt, dass diese Übersetzung etwas älter ist, aber nichtsdestotrotz es ist eine sehr, sehr schöne Geschichte und wie gesagt, die Mutter aller Film-Noir-Skripte, die man sich vorstellen kann. Mal ganz kurz, um in die Handlung reinzukommen. Wir sind in einer Kleinstadt in den USA. In einem Diner kommen 2 Männer auffällig gekleidet hinein und fragen nach einem dritten Mann, der nicht anwesend ist in diesem Diner. Und es ist sehr schnell deutlich, dass das Menschen sind, die diesem Mann nichts Gutes wollen. Sie wollen ihn töten, merkt man relativ schnell dann auch. Und einer der Angestellten aus diesem Lokal wird losgeschickt zu dem zukünftigen Opfer. Da setzen wir ein. Nick öffnete die Tür und ging ins Zimmer. Ole Andreessen lag völlig angekleidet auf dem Bett. Er war Schwergewichtsboxer gewesen und er war viel zu lang für das Bett. Er lag mit dem Kopf auf 2 Kissen. Er sah Nick nicht an. »Was ist denn?«, fragte er. Ich war bei Henry, sagte Nick, und zwei Kerle kamen rein und fesselten mich und den Koch und sie sagten, dass sie dich killen würden. Es klang albern, als er es sagte. Ole Andreessen sagte nichts. Sie sperrten uns in die Küche, fuhr Nick fort. Sie wollten dich erschießen, wenn du zum Essen reinkommst. Ole Andreessen sah die Wand an und sagte nichts. George meinte, ich sollte lieber gehen und es dir sagen. Ich kann nichts daran ändern, sagte Ole Andreessen. Ich werde dir beschreiben, wie sie aussahen. Ich will nicht wissen, wie sie aussahen, sagte Ole. Er sah die Wand an. Danke, dass du hergekommen bist, um es mir zu erzählen. Schon recht. Nick sah auf den großen Mann, der auf seinem Bett lag. Möchtest du, dass ich zur Polizei gehe? Nein, sagte Ole. Das würde nichts nützen. Kann ich nicht irgendwas tun? Nein, man kann da nichts machen. Vielleicht war es einfach Bluff. Nein, das ist nicht einfach Bluff. Ole rollte hinüber zur Wand. Das einzige Dumme daran ist, sagte er und sprach gegen die Wand, dass ich mich einfach nicht entschließen kann, auszugehen. Ich bin den ganzen Tag über hier drin gewesen. Kannst du nicht aus der Stadt weg? Nein, sagte er, ich habe das ewige Hin und Her satt. Er sah die Wand an. Man kann nichts mehr dagegen tun. Lässt es sich nicht irgendwie einrenken? Nein, bin reingeschlittert. Er sprach immer mit derselben tonlosen Stimme. Man kann nichts machen. Nachher werde ich mich aufraffen und ausgehen. Ich gehe wohl lieber zu George zurück und erzähl's ihm, sagte Nick. Wiedersehen, sagte Ole. Er sah Nick nicht an. Dankeschön fürs Herkommen. Nick ging hinaus. Als er die Tür schloss, sah er Ole völlig angekleidet auf seinem Bett liegen und die Wand ansehen. Nick ging die dunkle Straße hinauf bis zur Ecke unter der Bogenlampe und dann an den Trambahnschienen entlang bis zu Henrys Esslokal. George war drin, hinter der Theke. »Hast du Ole gesprochen?« »Ja«, sagte Nick, »er ist in seinem Zimmer und will nicht ausgehen.« Der Koch öffnete die Küchentür, als er Nicks Stimme hörte. »Ich will nicht mal davon hören«, sagte er und schloss die Tür wieder. »Hast du es ihm erzählt?«, fragte George. »Natürlich. Ich habe es ihm erzählt, aber er weiß genau, worum sich's dreht.« »Was wird er tun?« »Gar nichts.« »Sie werden ihn umlegen.« »Werden Sie sicher.« »Er war wohl in Chicago in irgendwas verwickelt.« »Wahrscheinlich«, sagte Nick. »Es ist eine verteufelte Sache.« »Es ist eine scheußliche Sache«, sagte Nick. Sie sagten nichts. George langte nach einem Lappen und wischte die Theke ab. »Was er wohl getan hat«, sagte Nick. »Sicher wen reingelegt. Dafür legen sie einen um.« »Ich mach, dass ich hier aus der Stadt rauskomme«, sagte Nick. »Ja«, sagte George, »das ist wohl das Vernünftigste. Ich kann das nicht aushalten, mir vorzustellen, wie er da in seinem Zimmer wartet und genau weiß, dass er daran glauben muss. Es ist zu verflucht schrecklich.« »Tja«, sagte George, »am besten du denkst nicht dran.« »Dankeschön.« Wie gesagt, das ist eine etwas stelzige Übersetzung. Ich finde allein die Formulierung S-Lokal einfach fantastisch. Aber das ist einfach so eine, das ist auch noch so eine, das ist so eine Ausgabe, da erwartet man in der Mitte die Werbung. Ist sie eigentlich da drin? Ich wollte einfach mal gucken. Das ist normalerweise die Werbung. Ja, jawohl, da ist sie doch. Pfandbrief und Kommunalobligationen-Werbung. Die ganz, ganz typisch bei Rowohlt immer in der Mitte drin war. Mit einem wundervollen Bild dazu und auf der Rückseite steht dann immer meistgekaufte deutsche Wertpapiere, hoher Zinsertrag bei allen Banken und Sparkassen, verbriefte Sicherheit. Genauso altmodisch ist der Text auch übersetzt. Das Original ist halt sehr, sehr viel, ich finde immer noch sehr, sehr viel, wirkt sehr viel frischer.
Ja.
Die Handlung nichtsdestotrotz ist einfach ganz fasziniert. Das ist ein Mann, der ergibt sich in sein Schicksal. Der wartet. Und er wartet nicht auf den Zeitpunkt, dass er in Aktion treten kann, sondern einfach auf den Zeitpunkt, dass er nie wieder in Aktion
tritt. Oder die Aktion auf ihn zutritt.
Genau.
Ja. Genau. Ich hatte sofort gerade beim, achso, übrigens für Janik hat sich ja schon mal eingemischt und genau das ist auch gewollt bei uns. Also wenn ihr Ideen oder auch irgendwas habt, dann macht das gerne, dass wir ein kleines Gespräch auch über so Themen finden. Dafür sind wir hier. Das ist ein bisschen Teil unseres Lesungskonzeptes auch einzuladen. Ich hatte sofort die Assoziation, ich musste gerade an Spiel mir das Lied vom Tod, also den Film jetzt denken, ja. Spiel mir das Lied vom Tod, während, also da, dem ganzen Film wird ja nur gewartet eigentlich, bis zu, also, und dann entlädt sich das wie in so einem Vulkan, in so einer Vulkaneruption quasi, wenn dann dieser Zug da einläuft. Also alles kulminiert in einem ganz kurzen Moment quasi. Und auch bei Herz der Finsternis, wenn man da, wenn ich da nochmal drauf zurückkommen kann, also das Schiff, das den Kongo ist es, ne, der Fluss, oder ja, irgendwie hinauffährt, weil sie da ja was suchen. Wenn man die Verfilmung vielleicht mal gesehen hat, man es vielleicht noch bildlicher vor Augen dann auch, gleitet quasi stumm durch diesen Dschungel. Und man hat, eigentlich passiert ja nichts, aber man hat ständig das Gefühl, irgendwas passiert gleich. Also die was Warten für eine Spannung erzeugen kann, auch, geht mir jetzt gerade auf dabei. Dieses ja. Wann wird es soweit sein? Jetzt in 2 Stunden, in 3 Wochen?
Wobei das, was du aufzählst, ne, das sind alles Situationen, in denen Menschen darauf warten, dass etwas vorangeht.
Ja.
Dieser Mensch wartet darauf, dass etwas vorbeigeht. Das ist schon alles entschieden. Das ist schon alles entschieden, der wartet noch. Ja. Bei Spiel mir das Lied vom Tod, diese berühmte Szene, auf die du anspielst, wo die wirklich ja minutenlang am Anfang auf diesem Bahnhof stehen und dann den Wassertropfen immer oben auf die Krempe tropfen lässt, um dann noch einen Schluck draus zu trinken, und der Typ, der die Fliege mit seinem Revolverlauf fängt und dann das Surren hört, wenn er sie schüttelt, die warten halt darauf, dass sie in Aktion treten können. Während er hier die Schnauze voll hat. Also er sagt es ja auch ganz, ganz deutlich, er hat es einfach satt. Er hat satt, wegzulaufen. Also das ist schon glaube ich, noch mehr so ein Erdulden, während das andere irgendwo so ein sich noch
zu. Aber wir haben ja 2 Perspektiven da quasi. Mhm. Einmal seine und die der anderen, die ja eigentlich gar nicht beteiligt sind an seinem Schicksal. Sie kennen ihn ja nur. Mhm. Die warten nun auf die warten ja viel mehr als er wahrscheinlich.
Ja, und dieser Nick, der ja in mehreren Kurzgeschichten von Ernest Hemingway auch eine Rolle spielt, der hält es ja auch nicht aus. Ja. Der will ja die Stadt verlassen. Der will es nicht mit ansehen. Also dem ist das Warten dann zu viel.
Ja, ein Aspekt des Wartens.
Ja, jetzt lassen wir die Zuhörer ein bisschen warten auf den nächsten Text.
Genau.
Zur Übung. Nein, das machen wir nicht.
Wir
haben die Skript
angedeutet.
Der Zeremonienmeister hat die Liste.
Genau. Jörg wird jetzt weiter. Du bist jetzt dran, genau.
Ja. Jörg wartet einfach nur geduldig auf seinen Einsatz.
Ja, ich bin geduldig, genau. Ja, vorhin war schon von Geduld die Rede. Und warten kann, oder genauer abwarten, kann auch nützlich sein. Wie man an der Protagonistin der folgenden kleinen Ballade sieht. Die Ballade von der haltbaren Backpflaume. Eine Backpflaume bekümmerte sich, dass sie so schrumpelig sei. Sie sprach: Sehet, das bin ich, die Backpflaume, eklig, Tanderadei. Und es feigsten die frischen Pflaumen, die prallen und Frühherbst gefärbten. Hämisch war jener Pflaumenraunen und schäbig die Blicke der Sonnengegerbten. Da kam ein mehlweißer Bäcker vorbei, der pflückte die reifen Pflaumen und machte Kuchen daraus für gierige Gaumen, schnitt eine jede entzwei, Tanderadei. Die prallen Pflaumen wurden gefressen, die Backpflaume hingegen wurde nicht gebacken, sondern vergessen und blieb schrumpelig zwar, aber am Leben. Die Backpflaume schrumpelte weiter, sogar ihr Kern begann zu ergrauen. Da sagte sie sich: Wenn ich auch scheiter, so bleib ich doch unter den Pflaumen. Und sie blieb und faltig und haltbar und war guter Dinge dabei. Und weil's noch lang nicht so weit war, schrumpelte sie, als sei es einerlei, Tanderadei. Ja, das war, ich weiß gar nicht, von wann das Gedicht ist, es ist aber schon älter. Jetzt was Neueres, wo ich mich mit dem Thema Warten dann schon mal beschäftigt habe, im Hinblick auf diesen heutigen Abend. Und als Lyriker wartet man ja auf den inspirierenden Moment oder überlegt, was der dann sein könnte. Warten. Worauf ich warte, sendet Arte natürlich nicht, doch findet sich manches in der Mediathek. Bewegungslos ist nicht dein Schoß, du schön auf die errötend, ich zwischen da und dermals warte. Und zuckt auch noch mein steifer Stift mit ordentlich Tinte auf dem Füller, als wär's in deinem Schritt das Anverwandte, das in Hüller ins Innere verkehrt, nach außen schauend dich doch ehrt. Wir beide warten, bis der Pfeffer weht an unseren näheren Gestaden, in unserer beider Schlaf und Hafen. Ein weiteres Gedicht über noch eine andere Art des Wartens. Ergrünende Förde. Wir stehen und warten aufs Grünen des Krauts und grinsen, sind cool und entspannt unter Gablenz der Brücke, verschattet des Frühlings, dem Hauts ins Morgen, den Waren das Selbst ihres Warens. Denn Rausch ist vergangene Form in dem Jetzt, der Traum, dass das Gestern wie Morgen noch wäre, nur ist es nicht so, wir also im Zeitgen verletzt erleichtern, damit unsere tragische Schwere. Wir warten an Pfeilern und unter den Brücken, sind grauen mit uns wie auch der Erlös, dass für jenes Glück man müsst sich nicht bücken, mehr unter des Stürmens gewaltig Getös. Dass darum das Warten noch wäre ein Fortschritt, denn Fördern an Förden streift unseren Wortblick. Worauf viele warten, ist der Sommer. Wir haben gerade vorhin, Stefan und ich, draußen gesprochen. Manchmal hat man aber auch das Gefühl, man wird übersommern müssen. Davon handelt auch dieses Gedicht. Der Sommer, das ist er, der Sommer, dachte er. Das ist er, der Sommer, den zu übersommern für die Winter es gilt und die Witwer des Lebens. Also den Sommer, denn wie schien der? Aus Rotem so dornig und Krone natürlich, das Kreuz wie den Sommer tragend und so durch denselben, weil aus Winter die Nägel sind, die aber wachsen, sagt der Sommer, auch dann noch. Du schneidest sie einst von dem Frühling. Denn das ist der Sommer, der heiße 95, der drüber 96, der 02, dann danach 03, 09, auf jeden Herbst folgend der Sommer. Und ein letztes nochmal zu der Haltung der Geduld. Und dann nimmt, es ist immer lustig, das ergeben sich Bezüge hier zwischen unseren Gesprächen, ohne dass wir es vorher geplant hätten, nimmt auch nochmal implizit Bezug auf die Szene an dem High Noon, wo die Revolverhelden warten. Hände in den Taschen. Hände in den Taschen und dann so westwärts gehen, wo Cowboys stehen, live auf einer Bühne. Hände in den Taschen lässig und nicht flehen, einfach singen und verstehen, ohne Schuld und Sühne. Hände aus den Taschen, kurzgebissene Nägel zählen, denn fünf Finger hat die Hand und nochmal fünf mit jedem Zeh nackt am richtigen Platz, so tut es gut und nicht mehr weh. Dankeschön.
Ja. Bevor wir euch gleich also eine kleine Pause machen, ist noch Stefan nochmal dran mit einem kleinen Block an Lyrik. Dazu kannst du mehr sagen als ich.
Ja, da kann ich eigentlich gar nicht so richtig viel zu sagen. Das ist, also zu dem ersten schon, das erste ist eigentlich nur ein Satz. Ist von einer sehr lieben Freundin von mir, die mal einen ganz fantastischen Text geschrieben hat, von Katharina Brutscher. Poetry Slammerin wie ich. Und aus einem Ihrer Texte ist ein Satz, der ist mir letztens wieder mal in die Erinnerung gespült worden, als ich mit Freunden zusammensaß und wir darüber philosophierten, wie man eigentlich gebündelte Traurigkeit in einen Satz pressen kann. Und da gibt es auch von Hemingway eine ganz berühmte Kurzgeschichte. Zumindest sagt es die Legende, dass es da mal einen Wettstreit gab zwischen Ernest Hemingway und anderen Autoren, wer die traurigste Kurzgeschichte und die kürzeste traurige Kurzgeschichte schreiben könnte. Und die geht, ich versuche es mal so circa zu verkaufen. Ein paar Babyschuhe, nie getragen. Damit hat er diesen internen Wettstreit gewonnen. Und wir haben dann halt so ein bisschen gesessen und da ist mir dieser Satz dann wieder hochgekommen, den ich ebenfalls wunderbar, wunderbar traurig finde und der eigentlich sehr, sehr schön zum Warten passt. Wie viele Zigaretten passen in einen Nachmittag? Finde ich sehr schön kurz und sehr schön deprimierend. Manchmal muss es einfach kurz und deprimierend sein. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, in welcher Reihenfolge ich das mache. Ich werde das jetzt mal so machen. Ich habe hier vier relativ kurze Gedichte, die inhaltlich zusammenpassen. Und dann werdet ihr sehen, dann kommt ein etwas längeres noch danach. Sonnenuntergang. Auf den Dächern der Stadt die Wolken gehen sehen, auf die Nacht warten. Und das Kommen der Sterne. In einer Regennacht auf dem Balkon liegend, höre ich die Nähe zu dir in der Ferne. Nach dir wird da niemand mehr sein wie du. Wir hängen an der Vergangenheit und sehen uns nach der Zukunft, wir drehen Warteschleifen. Lassen das Leben vorbeigleiten, bleiben in Träumen hängen, verwenden Konjunktive und Vielleichts aus Angst vor der Distanz, die auf die Nähe folgen könnte. Dankeschön. So, und so deprimierend schicken wir euch nicht in die Pause. Dieser Text ist etwas älter, den habe ich hier auch schon mal in einem anderen Kontext vorgetragen. Da tauchen so ein paar Elemente wieder auf. Für mich haben Dächer und Stadt, die haben für mich so eine Ausstrahlung. Und das sind für mich auch Orte, bei denen man warten kann. Also das ist so dieses Bild, dass man über der Stadt sitzt auf diesen Dächern und dort so geschützt ist, dass man einfach abwarten kann. Und das fängt dieser Text so ein bisschen ein. In jenem Sommer, als wir auf den Dächern wohnten, thronten die Fürsten in gläsernen Palästen. Wir konnten nicht mehr, wollten nicht mehr Schritt halten, hatten unseren eigenen Rhythmus verloren im Laufe der Zeit. Wir mussten unsere grauen Höhlen verlassen, die blassen, blauen Feuer in der Nacht konnten uns nicht mehr wärmen. Wir kauften Tankstellenbier und Zigaretten, zogen hinauf auf die Dächer hoch über den Städten, der Sonne entgegen und drehten an antiken Rundfunkgeräten auf der Suche nach der richtigen Frequenz. In jenem Sommer, als wir auf den Dächern wohnten, hoch über den Städten mit Tankstellen, Bier und Zigaretten, hörten wir längst vergessene Lieder aus alten Transistorradios. »You can just sit and watch the sunset«, sang der blinde Bettler. »But then there will be darkness, darkness, darkness«, nickten wir im Takt, stimmten unser Herzschlagzeug neu, ließen die Sonne versinken und warteten auf den Schutz der Dunkelheit. In jenem Sommer, als wir auf den Dächern wohnten, hoch über den Städten mit Tankstellen, Bier und Zigaretten, hörten wir vergessene Lieder aus alten Transistorradios. Wir standen und blickten in die Ferne, über uns nur das Schwarz und einzelne Sterne. Wir hörten das Knacken der Fundamente, spürten das Flüstern der gläsernen Wände vor dem endgültigen Bruch. Wir sahen unter uns in den Straßen die Lichter der großen Wagen geheime Botschaften morsen und betrachteten stumm das flackernde Blau hinter den Fassaden der anderen. In jenem Sommer, als wir auf den Dächern wohnten, hoch über den Städten mit Tankstellen, Bier und Zigaretten, hörten wir vergessene Lieder aus alten Transistorradios. Und als das letzte Feuer erloschen war, stiegen wir hinab in die Ziegelschlucht, gingen auf bleigrauen Straßen hinunter zum Hafen, stiegen über die knirschenden Reste gläserner Paläste vorbei an leerstehenden Läden mit auf Eisen gezeichneten Höhlengemälden nutzlos Stammesgebiete markierend. In den Gassen verwehten auf Papier gepresste Nachrichten den Schnee von gestern. Leere Autos schmiegten sich an warmen Asphalt wie verendende Tiere aus vergangener Zeit. Wir sangen stumm die vergessenen Lieder auf unserem Weg durch die Dunkelheit. In jenem Sommer, als wir von den Dächern kamen, standen ich und du auf der grauen Pier zwischen stillgelegten Kränen, spürten den Geruch von Salz, Wind und Teer und sahen dem Meer beim Wellenmachen zu. In jenem Sommer, als wir auf den Dächern wohnten, hoch über den Städten mit Tankstellen, Bier und Zigaretten, hörten wir die vergessenen Lieder aus alten Transistorradios. Danke fürs Zuhören.
Ja, mit diesen sommerlichen Gedanken sind es ja doch, kann man schon sagen. Ja, absolut.
Ne? Ja, klar.
Irgendwie die Zeit gut gefüllt mit Warten. Ne? Nichts tun quasi. Also, wir machen eine kleine Pause und herzlich willkommen unseren beiden Neuankömmlingen. Ja. Super Timing.